Einen schönen guten Morgen von mir. Neuanfang und Heilung. Wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Thema Freundschaft mit Jesus und in diesem Rahmen auch mit dem Thema Gebet. Und Gebet hat ganz verschiedene Aspekte und hat auch mit Neuanfang und mit einem Heilungsprozess zu tun, in den wir eingeladen sind. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. So fasste Jesus, als er als knapp 30-Jähriger öffentlich begann aufzutreten, seine Mission, seine Botschaft zusammen. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. In wörtlicher Hinsicht heißt das, die Zeit ist erfüllt, Gottes Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Mit Jesus ist vor 2000 Jahren eine neue Zeit angebrochen. Und tatsächlich beginnt ja unsere offizielle Zeitrechnung ganz neu seitdem. Unsere Weltzeit wird eingeteilt in vor Christus und nach Christus, obwohl viele Menschen inhaltlich damit eigentlich gar nichts anfangen. Also inwiefern ist denn mit Jesus eine neue Zeit angebrochen? Gottes Reich, seine Königsherrschaft. Natürlich ist das nicht politisch, geografisch zu sehen, sondern dass Gott in immer mehr Menschenleben regiert. Und das über die Jahrhunderte und überall auf der Welt. Jesus lädt alle Menschen ein, zu Gott, unserem himmlischen Vater, umzukehren und an Gottes rettende Botschaft zu glauben. Diese rettende Botschaft wird auch Evangelium genannt, das kommt aus dem Griechischen und heißt frohe Botschaft. Also die Botschaft von Jesus ist die gute Nachricht, ist Gottes gute Nachricht für alle Menschen. Aber was ist denn das Rettende an dieser guten Nachricht? Dem kommt man näher, wenn man weiß, was der Name Jesus bedeutet. Der bedeutet nämlich, Gott rettet und gleichzeitig Gott heilt. Gott rettet, Gott heilt. Und dafür steht Jesus in Person. Retten und heilen. Also die rettende Botschaft von Jesus Christus ist zugleich eine Botschaft, die uns heilt, die uns in einen Heilungsprozess stellt, die uns wiederherstellt, wenn wir begreifen, dass Jesus unser persönlicher Retter und Heiland ist. Also, wenn wir etwas von Gottes Botschaft verstehen wollen, dann ist es gut, auf sich wirken zu lassen, dass Jesus in Person der Zugang zu Gottes neuer Welt ist, die Jesus ankündigt. Einer Welt, in die wir eingeladen sind, einzutreten und sie zu erleben. Das ist eine übernatürliche Welt und trotzdem eine ganz reale Welt, eine Wirklichkeit, die uns rettet von Unheil und uns heilt. Glauben ist, wenn Jesus sagt, glaubt an das Evangelium, dann ist damit nicht etwas Verkopftes gemeint, irgendein Fürwahrhalten, sondern Vertrauen. In dem Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus werden wir aus allem Negativen und Zerstörerischen, auch Selbstzerstörerischen, herausgerettet, auch von allen negativen Mächten und Ängsten. Und wir werden hineinversetzt in Gottes Kindschaft, dass wir zu Gott gehören. Und da werden wir zunehmend ganzheitlich wiederhergestellt, so wie Gott es sich ursprünglich ausgedacht hat. Gottes neue Welt hat bereits mit Jesus begonnen und wir alle sind eingeladen, diese Welt zu erleben. Das ist eine großartige Botschaft. Ich denke, in einer Welt, in der sich viele Menschen abgestempelt fühlen, in der Menschen in Schubladen gesteckt werden, ist es etwas Besonderes, dass jederzeit ein Neuanfang und auch Heilung möglich sein soll. Was ist das für eine Botschaft? Wo in unserer Welt so viele Mächte regieren, alles Mögliche kann Menschen regieren und auch zerstören, da sind wir eingeladen unter die gute, heilsame Herrschaft Gottes, die uns eben nicht knechtet, sondern befreit. Jesus lädt uns ein, kehrt um, tut Buße. Der Begriff Buße ist sehr oft missverstanden, erklärt und deswegen auch missverstanden gelebt worden. Buße hat gerade überhaupt nichts mit menschlicher Anstrengung zu tun. Ich weiß nicht, was ihr vielleicht im Hintergrund oder vor Augen habt, irgendwie so eine Selbstkasteiung und man rutscht auf den Knien rum und strengt sich irgendwie krampfhaft an, Gott zu gefallen. Also irgendwelche lebensverneinenden und selbstzerstörerischen Haltungen sind überhaupt nicht mit dem Begriff Buße in der Bibel gemeint. Nein, Buße ist eine besonnene, eine grundsätzliche Entscheidung, eine Kehrtwendung, ein bewusster Neuanfang, mit dem lebendigen Gott zu leben. Ein Neuanfang, den wir dann täglich bestätigen. Die Botschaft von Jesus ist eine gute Nachricht, weil sie uns in einen Heilungsprozess bringt. Nicht in einen Prozess der Zerstörung, der Selbstzerstörung, sondern der Befreiung. Buße bedeutet Abkehr von einem Leben abseits der Liebe Gottes und abseits des Willens Gottes, um ganz neu ausgerichtet, hingekehrt zu sein, auf Gott ausgerichtet zu sein, Gott zu vertrauen und ihm deshalb auch zu gehorchen. Das ist kein blinder Gehorsam, sondern ein sehender Gehorsam, weil wir begriffen haben, dass Gott gut ist, absolut gut und jederzeit gut und gut zu uns und es mit allem, was er sagt, auch gut mit uns meint. Also diese grundsätzliche Abkehr und tägliche Abkehr ist eine vertrauensvolle Hinwendung zu Gott. Da stellt sich ja so die Frage, wie sind wir eigentlich ausgerichtet? Wie sehen wir uns vor Gott? Wie stehen wir vor Gott? Und dazu erzählt Jesus eine ganz interessante Geschichte. Im Lukas-Evangelium Kapitel 18 und die Verse 10 bis 14 möchte ich kurz mit euch anschauen und zwei Aspekte herausgreifen. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Also auch Leute, die irgendwie in einen Gottesdienst gefunden haben, wie wir heute sitzen. Also die beiden sind gar nicht so entfernt von uns. Dann werden sie aber beschrieben. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Ich finde, er hätte auch einfach sagen können: Ich bin ein guter, edler Mensch. Das würden vielleicht manche bei einem Interview auf der Straße behaupten. Der Zolleinnehmer, heißt es in dem Text weiter, dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott, vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und Jesus sagt, ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Jesus stellt hier zwei Typen gegenüber, die mit zwei gegensätzlichen Begriffen beschrieben werden. Und das ist einmal der eine Begriff selbstsicher und der andere Begriff schuldbewusst. Und zwar hinsichtlich Gott. Jesus wäre an dieser Stelle vollkommen falsch verstanden, wenn wir interpretieren würden, super, wenn wir uns permanent schlecht und schuldig fühlen. Und vor Unsicherheit bloß niemandem in die Augen sehen, sondern immer möglichst zu Boden. Und ganz blöd ist, wenn es wir an Sicherheit gewinnen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint mit diesem Gegensatz. Es geht nicht um zwei Grundempfindungen, sondern es geht um zwei Haltungen Gott gegenüber. Gott gegenüber mit meinen Möglichkeiten, selbstsicher zu sein, ihn deswegen nämlich auch gar nicht brauchen. Oder Gott gegenüber schuldbewusst zu sein, zu wissen, dass wir an Gottes Güte niemals rankommen, egal wie sehr wir uns anstrengen und was für gute Voraussetzungen wir vielleicht mitbringen. Also es geht bei diesem Gegensatz um eine Erlösungsbedürftigkeit vor Gott, die wir einsehen oder nicht. Jesus beschreibt hier, dass es nämlich eine ungesunde, ich-zentrierte Selbstsicherheit vor Gott gibt, die uns eigentlich den Zugang zu Gott überhaupt versperrt. Und demgegenüber gibt es ein Erlösungsbewusstsein, eine eingestandene Bedürftigkeit, die sich gerade deshalb auch Gott zuwendet, auf Gott ausrichtet und die deshalb Befreiung erlebt. Schier paradoxerweise bekommt ja derjenige, der seine Bedürftigkeit und Schuld vor Gott sieht, und deshalb zu Gott umkehrt, eine Gewissheit zugesprochen, eine Sicherheit, dass er sich gar nicht mehr schuldig fühlen braucht und nicht mehr ein Sünder sein braucht. Denn wen Jesus befreit, der ist kein Sünder mehr, nicht mehr jemand, der zwanghaft sündigen muss, sondern ein Mensch, der erlöst, gerettet und zunehmend geheilt wird, dass er frei wird, Sünde zu hassen und auch zu lassen, der in eine ganz neue Freiheit kommt. Aber derjenige, der in dieser Geschichte voller Selbstsicherheit strotzte und Gott in diesem Sinne eben nicht nötig hatte, der bleibt auf sich zentriert und deshalb abseits von Gottes Gnade und dem Freispruch Gottes. Nun ist ja die Frage, was kann denn ein gutes, richtiges Motiv für Umkehr sein? Wenn Jesus uns in Umkehr einlädt, um das ganze Reich Gottes zu erleben, dann ist es ja ein positives Angebot. Und in der Bibel finden wir, dass das Motiv zu einer guten, gesunden Umkehr Gottes Güte ist. Und da gibt es zwei Bibelstellen. Einmal in Römer 2, Vers 4, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom: Für wie armselig haltet ihr denn Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Und in Titus 2, im Brief an Titus, schreibt Paulus in Vers 11: Denn Gottes Barmherzigkeit ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen und dafür besonnen und rechtschaffen leben, wie es Gott gefällt. Also Gottes Barmherzigkeit wird zu einem Motor, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es ist also immer Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit, die den Boden bereitet für eine echte Umkehr. Wir brauchen es, Gottes Gnade anzunehmen, um die Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen. Und diesen Prozess, die Perspektive Gottes wahrzunehmen und mit ihr in Übereinstimmung zu kommen, das nennt die Bibel Buße. Die meisten verstehen unter Buße, dass einem sein Fehlverhalten leid tut. Und das hat ja auch eine Berechtigung. In der Bibel steht, dass es eine von Gott gewirkte Betrübnis gibt, die uns in eine Umkehr führt. Aber betrübt zu sein, ist noch keine Buße. Wir tun erst Buße, wenn unsere Betrübnis, also unser Kummer über unser Fehlverhalten, uns auch dahin bringt, mit Gottes Kraft unsere Denkweise zu verändern und unser Verhalten zu verändern. Dazu zu kommen, dass wir in eine Entschlossenheit wachsen, zu sagen, ich will anders und ich will mit Gottes Kraft andere Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Jesus begann seinen Dienst mit diesem Ruf, tut Buße. Jesus kam auf die Erde als Höhepunkt der unmissverständlichen Liebesoffenbarung Gottes, dass Gott uns liebt, dass er uns rettet und uns heilen will. Und diese Gabe zur Umkehr ist für alle verfügbar, zu jeder Zeit, die das hören. Das ist die gute Nachricht. Und Jesus spricht uns diese Gnade, dieses Geschenk der Umkehr zu. So wie sein Wort bei der Schöpfung alles in Existenz gerufen hat, spricht er uns das zu und wir können diese existierende Möglichkeit, in eine enge Beziehung zu Gott, in eine Freundschaftsbeziehung zu Jesus zu wachsen, jetzt annehmen, uns aneignen, diesem Ruf, dieser Einladung Jesu folgen. Ich habe nochmal eine Gegenüberstellung für euch zusammengestellt. In diesem Text war also diese Selbstsicherheit, die Gott nicht braucht, gegenübergestellt zu einem Schuldbewusstsein, das heißt einer Erlösungsbedürftigkeit. Und diese Selbstsicherheit hat ihr Problem in dieser Ich-Zentriertheit. Während die Erlösungsbedürftigkeit uns zu Christus führt und sich um Christus zentriert. Eine Ich-Zentriertheit bewirkt sicher auch immer wieder eine Reue im Leben von Menschen, aber da fühlt man den eigenen Schmerz. Ich meine, wer trägt schon gerne Konsequenzen seines Fehlverhaltens? Man lernt also aus Furcht vor Schaden. Aber das Geschenk, was uns Jesus macht, ist eine echte Umkehr zu erleben, dass wir Gottes Schmerz fühlen und aus Gottes Gnade und Liebe lernen, aus vergebender Liebe lernen, und dann in einen echten Veränderungs- und Heilungsprozess hineinwachsen. Das ist eine ganz andere Möglichkeit. Im Alten Testament gibt es eine Sammlung von Liedern, wo uns leider die Melodien nicht überliefert sind. Das sind die Psalmen. Und dort gibt es alle möglichen verschiedenen Gebete, denn Gebet hat viele Aspekte. Und da gibt es auch Bußgebete. Und das bekannteste ist sicher das von König David, Psalm 51. König David war eigentlich ein Mann nach Gottes Herzen und trotzdem hat er sich verleiten lassen, zu Ehebruch, einen Menschen umzubringen. Er hat einen echten Absturz erlebt. Aber die Frage ist immer, wie gehen wir mit dem um, was in unserem Leben geschieht? Und dieses Lied Davids geht so: Du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig, hab Erbarmen mit mir, lösche meine Vergehen aus. Meine schwere Schuld, wasche sie ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht. Seit mein Leben im Leib meiner Mutter begann, von Geburt an bestimmt Sünde mein Leben. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig und ehrlich ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Und wasche meine Sünde ab und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Lass mich wieder Freude erfahren, dass ich befreit aufatmen kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld und vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenke mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückfinden. Das ist ein altes Lied, 3000 Jahre alt, und ich denke, wir merken etwas von der Ernsthaftigkeit, wie König David umgekehrt ist. Dabei hat er diese Umkehr erstmal noch nicht mal selbst gesucht. Nein, es ist wieder Gottes Freundlichkeit, die David erreicht. Er schickt ihm einen Propheten, der Licht in diese dunklen Bereiche seines Lebens bringt. Aber egal, wie tief jemand fällt, wichtig ist es, wie er dann reagiert und vor Gott tritt. Ob er dann Gnade zur Umkehr ergreift und eine Gesinnungs- und Verhaltensänderung zulässt. Und das sehen wir in diesem Lied von David. Er hat diesen Perspektivwechsel zugelassen. Und wir sehen an ihm, dass Buße bedeutet, einmal kompromisslos der eigenen Schuld ins Auge zu sehen, sie nicht zu rechtfertigen, zu verstehen, dass sie eigentlich in mangelndem Vertrauen zu Gott wurzelt. Aber dann geht es genauso kompromisslos darum, Gottes Gnade für sich in Anspruch zu nehmen, voll und ganz und für sich und andere gelten zu lassen. Mit Gottes Gnade kann nämlich unser Herz verändert werden, völlig neu geformt werden und geheilt werden. Neuanfang und Heilung gehören zusammen und sind möglich. Buße beinhaltet also, aus Liebe und Gnade zu lernen und in diesen Weg der Heilung zu kommen. Die Auswirkung von ergriffener und begriffener Gnade sehen wir in diesem Psalm, dass David in Vers 15 sagt, er möchte dann, dass sein Leben Bände spricht für Menschen, die noch gottlos sind, die so leben, wie es nicht gut ist. Er möchte ihnen mit seinem Leben den guten Weg zeigen. Das ist eine Barmherzigkeit statt Verurteilung, helfende, dienende Liebe, die er diesen Menschen gegenüber ausdrücken möchte. Also anders als der Weg der Reue, der nur Selbstmitleid hat und Konsequenzen bedauert und aus Furcht vor Schaden lernt. Ich denke, wir kennen auch alle solche Entschuldigungen. Es tut mir leid, aber, das steht dann gleich, das Aber der Rechtfertigung. Und wir sind eingeladen zu einer echten Umkehr, bei Gott anzudocken und von Gottes Liebe und Gnade her dann sich selbst und Menschen zu lieben. Und wer anfängt zu verstehen, wie sehr er von Gott geliebt ist, der liebt auch sich und andere Menschen. Und er schafft es auch, Entschuldigungen ernst zu meinen, in Worte zu kleiden. Der kann auch seine Schuld ungeschminkt sehen, weil er weiß, dass Gnade da ist für ihn. Reue kommt nicht in die Tiefe der Buße und erfährt deshalb auch gar nicht die Tiefe der Gnade und kann deshalb daraus gar nicht leben. Bei echter Umkehr lernen wir aus Liebe. Und das ist ein ganz anderer Effekt für unser Leben. Das ist ein Neuanfang der Gnade, in den Jesus uns einlädt. Und nur wenn wir Gnade annehmen und erleben, dann wird Gott eine Geschichte der Gnade auch in unserem Leben schreiben können. Jesus lädt uns ein, zu so einem Neuanfang in Gnade einzutauchen, in jedem Bereich unseres Lebens, wo wir es gerade brauchen. Tatsächlich Gottes Vergebung in Anspruch zu nehmen, und ich denke, manchmal ist es am schwierigsten, sich selbst zu vergeben. Aber uns wird im Römerbrief Kapitel 8, Vers 1 zugesagt, wer nun mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Ich halte es wirklich für unangemessen, dass wir strenger mit uns und anderen sind, als es Gott ist. Buße ist also ein ganz positiver Begriff. Er ist nämlich unlöslich mit Freude verknüpft, wenn man Buße richtig versteht. Also zu dem Motiv, aus Liebe umzukehren und sich Gott ganz zuzuwenden, gehört der zweite Aspekt, eine echte Umkehr zu erleben, die Freude der Buße. Und da haben wir einen Text im Alten Testament, in Nehemia 8, der das vor Augen führt. Und zwar hatten da Menschen neu Gottes Wort entdeckt, viele hatten das noch gar nicht gehört und es wird jetzt verlesen durch Priester und Leviten. Und dann steht da in Vers 9 folgende, als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause und esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Andere Übersetzungen schreiben, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also da gab es zunächst eine Trauer, eine Bestürzung, einen Kummer, ein Weinen, weil die Menschen und viele zum ersten Mal hörten und erkannten, wie weit sie eigentlich von Gottes Absichten entfernt waren. Gottes Geist gab ihnen in dem Moment so einen Lichtblick, Gelegenheit, ihre Herzen zu sehen, wie Gott sie sieht. Die Zuhörer spüren ihre Bedürftigkeit vor Gott, ähnlich wie König David in seinem Bußlied oder wie der Zollbeamte im Tempel bei seinem Gebet. Die Menschen erkennen die Notwendigkeit von Vergebung und sind bereit, sich zu ändern. Aber dann musste die zweite Seite der Medaille greifen. Und deshalb sagen die Priester den Menschen, hey, jetzt hört auf zu weinen. Also jetzt zieht nicht mehr ein langes Gesicht. Jetzt bereut nicht und bereut nicht und guckt zu Boden, sondern zur Umkehr gehört die Freude der Gnade, die ihr glaubt und erlebt. Also diese Freude ist die andere Seite der Buße. Zur Abkehr gehört Hinkehr und zur Hinkehr zu Gott gehört Freude. Unbändige Freude. Geht den nächsten Schritt, sagen die damals da schon im Alten Testament, und freut euch und feiert ein rauschendes Fest. Man könnte sagen, die Tränen der Buße sollen eigentlich geradezu übergehen in Freudentränen, in fröhliches Lachen, in eine Freundlichkeit und eine Fröhlichkeit über Gottes liebevolle Gnade. Also hier im Alten Testament gibt es also schon Verse, die eine Vorschau sind auf das Zeitalter, das eigentlich erst mit Jesus angebrochen ist. Diese Verse im Alten Testament werfen schon das ganze Verständnis von einer falschen, nämlich von einer freudlosen Ernsthaftigkeit über den Haufen. Gnade bewirkt Freude. Dafür steht die gute Nachricht, das Evangelium. Dafür ist Jesus gekommen, dass Gnade Freude bewirkt. Und Freude kann man gar nicht verstecken und verheimlichen. Wer freudlos ist, hat noch gar keine Gnade von Gott begriffen. Da ist noch viel mehr drin. Heute ist ein Neuanfang möglich. Heute ist es möglich, eine unvollständige Umkehr zu vervollständigen. Von einer Umkehr auch den Schritt in die Gnade, in die Freude der Gnade Gottes zu tun. Im Neuen Testament heißt es in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Und da haben wir sie wieder. diese beiden Elemente. Friede ist ja eine tiefe Sicherheit. Das ist die Sicherheit, die der Zollbeamte von Jesus zugesprochen bekommt. Eine Sicherheit, die keine falsche Selbstsicherheit, die ich-zentriert ist, sondern eine Sicherheit, die sich in Christus gründet. Eine Gewissheit, die uns geschenkt wird und die alle Unsicherheiten vertreibt. Friede ist eine tiefe Sicherheit, in der wir ruhen und die auf Christus gründet. Und da ist die Freude des Heiligen Geistes, eine Freude an der Rettung, eine Freude an der Gnade, die wir erleben und in die wir jeden Tag neu einsteigen dürfen. Gottes Reich ist, und Jesus hat es gebracht, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist eine lebenswichtige Offenbarung, die wir brauchen. Und wir sind eingeladen, neu anzufangen. Und das können wir Jesus sagen, das ist Gebet. Und neu anfangen und einzusteigen in einen Heilungsprozess, das ist auch ein Aspekt von Gebet, den wir heute beleuchtet haben. Durch Gottes Gnade und Vergebung und durch die Freude der Buße wird unser Leben zunehmend heil und wird unser Leben stark. Lasst uns ein paar Minuten Stille nehmen und dann möchte ich euch einladen. Dann wird Psalm 51 mit einigen Versen projiziert werden. Und wer dann möchte, kann mit mir aufstehen nach der Zeit der Stille und sich diese Verse, die jetzt am besten auch schon angeworfen werden, als persönliches Gebet nehmen und als persönliches Gebet laut sprechen. Jesus sagt, Gottes neue Zeit hat angebrochen. Ihr seid eingeladen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Umkehr ist möglich. Neuanfang und Heilung ist möglich. Und nach der Gebetszeit und dem Gebet, was wir sprechen können, wenn wir mögen, werden wir eine gute Möglichkeit haben, unserer Freude einen Ausdruck zu verleihen, wenn wir mit Basti und Monika, die uns inspirieren mit Musik und Liedern, einsteigen können und unserer Freude auch mit Liedern und Gebeten Ausdruck verleihen. Und wir können Abendmahl feiern. Abendmahl ist die innere Ernsthaftigkeit, zu wissen, wir sind erlösungsbedürftig. Wir brauchen es, dass Jesus für unsere Sünden stirbt. Er gibt uns Anteil an der Zugehörigkeit zu Gott. Er ist die Brücke zu Gott. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber zu dieser inneren Ernsthaftigkeit gehört diese große Freude, einzutreten in die Gnade Gottes und zu sagen, und damit werde ich Kind Gottes. Und ich nehme diese Vergebung an und diese Befreiung und die Heilung, die Jesus für mein Leben hat. Also in diesem Sinne ist auch Abendmahl feiern die größte Freude, die wir eigentlich ausdrücken können. Lasst uns 2 Minuten Stille haben. Jesus, herzlichen Dank, dass du als Gottes Sohn in diese Welt gekommen bist, um das deutlichste Zeichen für Gottes Liebe zu sein. Danke, Jesus, dass du uns einlädst, auch heute Morgen wieder neu, wo wir das brauchen, neu anzufangen, umzukehren, in deine Gnade einzutauchen. Danke, dass du uns liebst und einlädst, deine Liebe zu feiern. Im Abendmahl, wenn wir Lieder singen, wenn wir beten. Und danke, dass du uns Zugriff gibst auf Gebete von Menschen, die uns Vorbilder sind. Wie König David, Und ich möchte jetzt alle segnen, die sich so innerlich eins machen, dieses Gebet als ihr persönliches Gebet zu sprechen und damit neu zu dokumentieren, dass sie einsteigen wollen in deine Gnade, unter deiner Gnade leben wollen, weil wir wissen, dass wir deine Erlösung brauchen. Aber das führt uns in eine große Freude und in eine große Freiheit, und die wollen wir in Anspruch nehmen. Amen. Ja, ich lade alle ein, die möchten, aufzustehen und dieses Gebet als ihr persönliches Gebet mitzusprechen. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Stoße mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückfinden. Amen.